Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Die Kirchen in Deutschland haben ihre Gläubigen aufgerufen, sich impfen zu lassen. Impfen sei Nächstenliebe, behauptet zum Beispiel ein Slogan. Doch es gibt Christinnen und Christen, die unter Berufung auf ihren Glauben gegen die Corona-Schutzmaßnahmen protestieren und sich im Widerstand gegen den Staat und eben auch gegen ihre Kirchen wähnen. Ich bin jetzt verbunden mit der Journalistin Katharina Nokun. Sie ist unter anderem Autorin eines Buches über Verschwörungserzählungen. Fake Facts heißt es. Es ist 2020 erschienen. Guten Morgen, Frau Nokun.
Guten Morgen.
Frau Nokun, welche religiös grundierten Verschwörungserzählungen haben sich in der Corona-Pandemie entwickelt?
Ja, es gibt da ganz unterschiedliche Narrative. Was wir gerade im kirchlichen Umfeld und auch im Sektenumfeld leider auch sehen, sind Geschichten, wo man Corona eben als Vorbote der Apokalypse deutet. Ja, also eine der biblischen Plagen. Was wir aber auch gesehen haben, waren ja Mythen, wo verbreitet wurde, das wäre eine Art Strafe Gottes. Ja, also beispielsweise das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche in Deutschland hat verbreitet, das wäre eine Strafe dafür, dass es sowas wie Sterbehilfe gibt, dass Menschen transsexuell sind, dass Abtreibung legal ist. Und dann gibt es auch sehr radikale Gruppierungen, vor allem auch im Sektenumfeld, die eben eine Verschwörung hinter Corona und vor allem hinter Impfungen wittern. Und das ist natürlich hochproblematisch, weil damit immer auch starke Feindbilder einhergehen. Ja, also da wird behauptet, Medien, Wissenschaft und Politik, quasi alle sind gegen uns. Der große Kampf gegen Gut und Böse steht an und ihr müsst euch jetzt entscheiden, dass ihr auf der richtigen Seite steht, was natürlich immer die Seite der jeweiligen Gruppierung ist.
Die evangelikale Nachrichtenagentur IDEA berichtet, dass dieser Tage ein Evangelistenkongress, eine Evangelistenkonferenz hätte stattfinden sollen. Die wurde aber dann abgesagt, weil man den 2G-Regeln nicht genügen konnte. Zu viele Evangelisten sind offenbar nicht geimpft, darunter auch der Vorsitzende dieser Konferenz, und er hat erklärt, dieser Status ungeimpft gebe weitreichende missionarische Möglichkeiten, weil keine Personengruppe gegenwärtig so stark gesellschaftlich ausgegrenzt werde wie Ungeimpfte. Dieses Motiv der Ausgrenzung, wie einflussreich ist das?
Ja, ich finde erstmal die Aussage, dass es keine andere gesellschaftliche Gruppe geben würde, die derart ausgegrenzt wird, hochproblematisch. Ja, also wenn wir uns andere Kontexte anschauen, wie beispielsweise Rassismus, Diskriminierung, muss man sagen, das ist ja auch ein sehr starkes Opfernarrativ. Jetzt muss man sagen, natürlich, also Ungeimpfte aufgrund der hohen Inzidenzen gerade eingeschränkt in einigen Bereichen. Das ist aber sachlich begründet und in vielen Bereichen kann man sich auch sozusagen freitesten. Aber klar, in dem Moment, wo Menschen eben auch einen gesellschaftlichen Druck bekommen, sich impfen zu lassen und das nicht möchten, kann man natürlich als Gruppe hingehen und sagen, ja, wir stehen zu euch, ja, wir schließen uns sozusagen euren Kampf an. Und das sehen wir eben auch teilweise, dass es einzelne Akteure aus dem vor allem freikirchlichen Umfeld gibt, die beispielsweise auch bei Querdenken aktiv sind, die auch da durchaus eine tragende Rolle spielen, ja, und die auch Verschwörungserzählungen verbreiten, bis hin zu recht radikalen Narrativen. Natürlich darf man das nicht alles in einen Topf werfen, aber man muss sich klar machen, das Spektrum dessen, was da anscheinend unter Missionierung verstanden wird, das ist recht weit und auch ziemlich problematisch.
Sie sprachen vorhin vom Opfernarrativ. Warum spielen die tatsächlichen Opfer, die Toten, die schwer Erkrankten, die Angehörigen der Verstorbenen in diesem Teil der Kirchen, sind ja eher die Ränder der Kirchen, wo sich das hier abspielt, was wir besprechen. Warum spielt das da keine Rolle, also die Empathie mit diesen Opfern?
Ja, es ist eine gute Frage, die ich mir auch stelle. Was problematisch ist, in einigen Gruppen gibt es eben auch eine sehr starke Verbreitung von Verschwörungserzählungen. Da gab es auch mal eine interessante Studie aus der Uni Münster, die hat sich angeschaut, die haben sich erstmal gefragt, sind religiöse Menschen anfälliger für Verschwörungserzählungen? Ja, und die Antwort war nein laut der Studie, aber sie haben eben auch festgestellt, bei Anhängern von freikirchlichen Gruppierungen findet sich ein kleiner Peak. Ja, hierzu muss man natürlich sagen, Freikirchen sind auch ein sehr heterogenes Feld, aber da gibt es eben auch diese Gruppen, die beispielsweise auch behaupten, ja, Jesus ist dein Immunsystem, wenn du quasi krank wirst, dann hast du sozusagen nicht richtig geglaubt oder das ist eine Strafe, die sozusagen determiniert ist von oben, da kannst du nichts gegen machen. Und das ist ein Narrativ, das sehen wir eben auch ganz stark in esoterischen Gruppierungen. Ja, also dieses Konzept Konzept von Karma, dass man quasi Krankheiten durchleben muss, weil wenn man sie nicht durchlebt, dann entzieht man sich der höheren Bestimmung. Und das ist für Betroffene dann natürlich schrecklich. Ja, egal ob bei Corona oder Krebs, wenn einem ja quasi obendrauf noch die Schuld eingeredet wird, dass man an seiner eigenen Erkrankung selbst schuld ist, beziehungsweise die durchstehen muss, weil irgendeine größere Macht, von der man eigentlich beschützt werden will, einem das sozusagen als Strafe auferlegt hat.
Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford Strohm sagte kürzlich das hier.
Aber vor allen Dingen müssen wir alle mit Geduld diese Gespräche führen. Es darf nicht dazu kommen, dass die Emotionen hochgehen, die Leute sich ausklinken und dann praktisch dauerhaft in eine Entfremdung nicht nur von anderen Menschen, sondern auch vom Staat leben. Deswegen sage ich nochmal Geduld, Geduld, Geduld.
Geduld, Geduld, Geduld. Im Gespräch bleiben mit denen, die sich ausgegrenzt fühlen, die sich als Opfer fühlen. Ist das ein guter Weg?
Ja, ich würde hier zwei Ebenen unterscheiden wollen. Auf der individuellen Ebene, glaube ich, ist das tatsächlich ein guter Weg. Ja, also wenn man beispielsweise Freunde, Angehörige, Familie hat, wo man merkt, da driftet jemand ab in eine komische Richtung und meistens macht man sich um die Person ja auch Sorgen. Ja, also wenn sie sich mitten in der Pandemie nicht impfen lässt oder beispielsweise Abstandsregeln nicht einhält oder nicht glaubt, dass Corona überhaupt existiert. Da macht es durchaus Sinn zu reden. Und Beratungsstellen sagen auch immer wieder, bei Menschen, die sehr stark in einen Verschwörungsglauben abgedriftet sind, ist das direkte Umfeld eigentlich oftmals auch der letzte Anker sozusagen. Ja, also Menschen, die auf emotionaler Ebene noch durchdringen können. Wenn man glaubt, dass eine große Verschwörung hat alles durchdrungen, ja, dann glaubt man ja auch nicht, was man in den Medien hört. Man glaubt wissenschaftlichen Studien nicht mehr und ja, die Politik wird als Agent des Bösen gesehen. Ja, also da ist das private Umfeld extrem wichtig. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es ist okay, wenn Leute auf individueller Ebene sagen, ich kann das gerade nicht, ich habe dafür keine Kapazitäten. Ja, oder es belastet mich oder sogar es gefährdet mich, weil ich Risikopatient bin und da hält sich jemand nicht an Absprachen. Muss jeder selbst entscheiden, würde ich sagen. Auf politischer, institutioneller Ebene muss man aber sagen, bin ich tatsächlich für Abgrenzung. Ja, weil man muss eben auch klar machen, das sind unsere Werte und Normen. Und wenn da Gruppen sind, die ganz eklatant dagegen verstoßen, indem sie beispielsweise Menschen, die erkrankt sind, Schuld einreden, ja, oder Falschmeldungen verbreiten, dann muss man sich davon abgrenzen, finde ich.
Gerade kam die Meldung, dass der Chef des christlichen US-Senders Daystar an einer Corona-Erkrankung gestorben ist. Er hatte vor nicht allzu langer Zeit noch gesagt, man solle sich nicht impfen lassen, man solle stattdessen beten. Glauben Sie, dass solche Ereignisse irgendeinen Einfluss haben, dass die Menschen zur Einsicht bringen?
Ich hoffe, dass einige Menschen aufgerüttelt werden, weil sie eben sehen, dass Corona existiert und Corona auch gefährlich ist und sich schützen und auch ihre Liebsten schützen. Trotz allem muss man aber sagen, wir haben immer wieder diese Fälle, bei denen der Verschwörungsglaube so stark ist, dass Menschen selbst auf der Intensivstation, wo sie selbst an Schläuche, an Beatmungsgeräte angeschlossen sind und kurz vor dem Tod sind, immer noch sagen, ich bleibe dabei. Ja, weil man muss sich klar machen, wenn Menschen sich so stark in etwas verrannt haben, dann kostet sie das auch auf emotionaler Ebene unglaublich viel, sich einzugestehen, ich lag falsch. Ja? Und daher ist es auch extrem schwierig, Menschen da wieder rauszuholen. Man muss sich klar machen, es gibt nicht nur die rationale Ebene, sondern auch irgendwo die emotionale Ebene, dass Menschen sich problematische Wahrheit eingestehen müssen. Und das ist nicht immer einfach. In den USA sind Verschwörungserzählungen im evangelikalen Umfeld auch ein riesiges Problem. Aber nicht nur, auch in Brasilien haben wir eben Prediger gesehen, die Falschmeldungen verbreitet haben.
Sie haben vorhin das Stichwort Abgrenzung genannt. Die Bundeskanzlerin hat gestern Abend in ihrer Rede beim Zapfenstreich ausdrücklich Verschwörungserzählungen als Gefahr für die Demokratie erwähnt. Wenn man den Anlass betrachtet, dann ist offenbar diese Sorge ihr Vermächtnis. Meinen Sie, die Gefahr wird geringer, dass Verschwörungserzählungen sich verbreiten, wenn die Pandemie eines Tages überstanden sein sollte?
Leider nein. Studien deuten darauf hin, dass es vor Corona eben auch schon gar nicht so kleinen Anteil der Bevölkerung, nämlich ein Drittel gab, die anfällig sind für solche Narrative. Ja, die glauben nicht alle dramatische Dinge, ja, aber sie sind anfällig. Und gerade in Krisenzeiten wird das immer wieder problematisch. Wir sehen auch jetzt schon, dass in einschlägigen Gruppierungen, beispielsweise bei Telegram, neue Verschwörungserzählungen verbreitet werden. Ja, also da wird Corona in sozusagen in eine größere Geschichte verpackt. Und diese Geschichte wird eben auch weiter gesponnen werden nach Corona. Und die Leute, die jetzt glauben, ja, sie können Medien und Wissenschaft nicht mehr vertrauen, die werden ja, wenn Corona kein großes Thema mehr ist, nicht einfach ihre Meinung ändern. Das ist eben auch gerade im Gesundheitsbereich die große Gefahr. Man findet das harmlos, wenn es vielleicht um nichts geht oder sagt, ja gut, dann lässt du dich nicht impfen, ist deine Entscheidung. Aber was ist, wenn die Person eines Tages an Krebs erkrankt und dann sagt, ich gehe lieber zum Wunderheiler statt zum Arzt? Ja, es kann dann lebensgefährlich sein.
Sagt die Autorin Katharina Nokun. Vielen Dank. Mit ihr habe ich über religiös grundierte Verschwörungserzählungen gesprochen.